Schönen guten Morgen. Konfettiregen während Eingangslied hatten wir auch noch nicht. Das sind noch Reste vom Freitagabend Geburtstag. Schön. Schön, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind. Ich freue mich über jeden Einzelnen, möchte auch jeden Einzelnen ganz, ganz herzlich begrüßen hier bei uns zum Gottesdienst. Vor allem, wir haben jetzt viele Gäste auch hier heute, die Geschwister und Freunde aus der Kirchengemeinde. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße auch alle, die heute zum ersten Mal hier im Haus sind und freue mich darüber. Die Predigt hält uns heute Pfarrer Matthias Steinhilber. Auch Sie möchte ich ganz herzlich begrüßen. Schön. Und es ist einfach schön, dass wir uns hier so miteinander gemeinsam treffen können, dass wir als Kirchengemeinde und als Liebenzeller quasi im gleichen Team spielen und jeder das zwar auf seine eigene Weise und seine eigene Art macht, aber und auch jeder mit seinen Möglichkeiten und seinen Gaben, aber mit dem gleichen Ziel und auf der gleichen Basis, ohne aufreibende theologische oder sonstige große Differenzen, die den Blick aufs Wesentliche versperrt. Herzlich willkommen auch euch als Musikteam und der Johannes, super. Ich sag nichts. Miriam Herbster leitet es heute. Worum geht's heute? Was erwartet euch? Das Thema vom Gottesdienst wird sein, der Glaube bewegt. Wir wollen über den Abraham nachdenken. Wir nehmen uns Zeit zum Lobpreis. Darin beten wir Gott an und stellen ihn in den Mittelpunkt. Dann laden wir alle ein, heute gemeinsam zu essen. Am Ende Stühle weg, Tische hin und dann gibt's Pasta. Wer hier gern mitmachen möchte, herzliche Einladung. Das ist keine interne Veranstaltung. Und alle Kinder haben ihr eigenes Programm. Da vorne sind sie schon. Genau. Ich sage euch dann, wenn es losgeht, nach den Lieder, dann dürft ihr einen Stock tiefer und macht eure eigene Veranstaltung. Heute soll dieser Gottesdienst auch dienen als Auftaktveranstaltung zur Internationalen Allianzgebetswoche. Die geht bei uns morgen los mit den Abenden. Gebet ist ein Privileg. Wenn wir betet, dann reden wir nicht mit uns selber oder mit der Zimmerdecke, sondern wir reden mit keinem Geringeren als dem Schöpfer dieser Welt. Und die Allianzgebetswoche, die lädt uns ein, das wieder bewusst zu machen und auch zu praktizieren. Und damit sind wir weltweit eingebunden. Ich habe hinterher in IDEA zum Beispiel schon Berichte gelesen aus England, London, wo sie mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn durch die ganze Stadt fahren und für die Stadt beten und so. Finde ich cool. Bei jedem Treffen ist ein eigenes Thema drüber. Ich habe es vorher schon gesehen und in der Infos kommt es dann nachher nochmal. Ich sage nachher noch kurz was dazu. Und mit dem ersten Treffen starten wir heute, so als Initialgottesdienst, wenn wir schon beieinander sind. Und morgen Abend geht es dann mit dem Gebetsabend los. Und es ist einfach schön, dass wir mit unserem Gott reden können, der hier bei uns ist, auch jetzt. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich lade uns ein zu beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, danke, dass wir uns hier treffen können, dass wir zusammen sind, zusammen gehören, um über dich und das Wertvollste im Leben nachdenken zu können. Das dürfen wir von dir empfangen und erwarten. Danke, dass du mitten unter uns bist. In deiner Gegenwart sind wir hier. Wir feiern diesen Gottesdienst gemeinsam und freuen uns auf die Begegnung untereinander und mit dir. Und Herr, ich möchte jetzt auch an die Geschwister denken, die unterdrückt und verfolgt und so benachteiligt werden, dass sie sich nicht zum Gottesdienst zusammenfinden können. Sei es in Nordkorea, in Syrien, sei es im Sudan oder in viele andere Länder. Es gibt so viel Christenverfolgung in dieser Welt, vor allem in kommunistische und muslimische Länder. Sei du ihnen bitte in ganz besonderer Weise nahe und stärke sie ganz, ganz besonders. Und ich möchte dich auch bitten für die Bildung einer verantwortungsvollen Regierung, die gut ist für unser Land und die sich nach deinen guten Werte und Lebensregeln richtet. Aber jetzt laden wir dich ein, ganz persönlich zu uns, zu unserem Herz zu sprechen, uns zu sagen, was du uns sagen willst. Öffne uns für deine Liebe und für deine Wegbeschreibung in unser Leben. Amen. Ein paar Informationen, wie schon angedroht. Der Jonas lässt kurz die Folie laufen. Hier die Einladung zur Allianzgebetswoche. Hauptthema als Pilger und Fremde, Freunde oder Fremde? Fremde, da sieht man es nicht. Unterwegs. Und das sind die Abende. Montagabend im Saal der Bergitzer Gemeinschaft, 19.30 Uhr. Mittwoch im Saal Evangelische Kirchengemeinde am Marktplatz, auch 19.30 Uhr. Und am Freitag hier im Haus. Und ich lade alle herzlich ein, daran teilzunehmen. Dann ist heute Abend Erwachsenenkreis im Gemeindehaus und am Donnerstag findet die Probe vom Beerdigungskurs statt, 19.30 Uhr. Nächster Sonntag ist bei der Kirchengemeinde Gottesdienst um 9 Uhr und nachmittags Sunday for Family. Genau, und bei uns hier im Haus ist am nächsten Sonntag Go-In. Klick mal gespannt drauf. Ich glaube, der kommt. Mit Armin Hassler, der auch viel bekannt ist als EC, SPD, EC, Leiter, Chef. Und natürlich als ehemaliger Praktikant hier im Bezirk. Der ist ja dann Woche, was er dann Woche ist. Am 24.01. haben wir einen Treffpunkt Gemeinschaft mit dem Missionar Hertler aus Sambia. Dann möchte ich noch einladen zu den Frauentagen nach Bad Liebezell. Letzte Chance, Eintrag in die Liste bis 21.01. Es sind Plätze reserviert. Wer da mit möchte, kann sich draußen noch in die Liste eintragen. Und eine Woche später für die Männer am 3.02. steht ein Mann Männertag in Bad Liebenzell. Dann gibt's, glaube ich, letzter Punkt. Draußen im Foyer habe ich noch was drauf. Klick mal weiter. Ah, da ist die Übersicht nochmal, genau. Draußen im Foyer gibt's noch Life is More Kalender. Haben wir, glaube ich, noch ein paar übrig. David, nick mal gespannt, wenn so ist. Ja, ich verspreche es mal. Das ist ein Mitnehmkalender für jeden mit richtig schönen Bildern und gute nachdenkliche Sprüche. Auch sehr geeignet zum Verschenken. Ja, das Jahr hat schon gut angefangen, ich weiß. Aber für euch selber vielleicht auch. Nehmt die einfach mit, ist kostenlos. Wir wollen uns jetzt einfach die Zeit nehmen, Gott anzubeten, ein paar Lieder zu singen. Und ich möchte als Einstieg einen Bibeltext lesen, der zu unserer Predigt passt. Nämlich Abrahams Berufung und Zug nach Kanaan aus 1. Mose 12. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und deine Familie und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch Gutes von mir zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn, brach auf und Lot ging mit ihm. Abraham zog los ohne Sicherheit, ohne Versicherung, ohne dort ein Hotel gebucht zu haben, allein weil er Gottes Stimme gehört hat und diese ernst nahm. Was hatte Abraham in der Hand? Eigentlich nichts in unserem Sinne, außer das Wort vom Schöpfer dieser Welt, dem Ursprung aller Dinge, demjenigen, der sich uns in der Bibel als Quelle lebendigen Wassers vorstellt, Quelle des Lebens. Und von dieser Quelle sollen wir auch selber schöpfen. Die ganze Bibel und zum Beispiel auch die aktuelle Jahreslosung sagt uns, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Lass uns das singen, Leben aus der Quelle. Breit. Der Paulus, nimmt im Römerbrief auch Bezug auf der Abraham, wie wir heute. Er schreibt in Römer 4, wie war es denn bei Abraham? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er zwar einen Grund gehabt, stolz zu sein, aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, der auf Grundlage des Geleisteten berechnet, seinen Lohn berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn jemand hingegen ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Und hier frage ich mich manchmal, wie man an dieser Stelle noch sitzen bleiben könnte. Ehrlich, diese Information, die ist so der Hammer. Es gibt vollkommene Freiheit von allem, was in unserem Leben falsch ist. Alles, was wir Unrecht tun, alles, was uns von Gottes Heiligkeit trennt. Wie cool ist das denn? Und wir können das selber nicht ändern. Keine Chance, dass wir mit unseren Mitteln, unsere Anstrengungen vor Gott bestehen können. Wir können es nicht machen. Und deshalb hat Gott das für uns gemacht. Der uns für unser Wesen verurteilen müsste, hat den Weg zum Leben aufgezeigt, durch den wir zu ihm kommen können. Warum tut er das? Weil er Sehnsucht nach uns hat. Weil er uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit uns zu leben. Weil es ihm das Herz bricht, wenn wir weg von ihm sind. Weil er ein Vater voller Liebe ist, der uns damit überschütten möchte. Wenn ich mir das vor Augen male, dann blättert mich das. Dann jubel ich und habe immer wieder auch Tränen vor Bewegung in den Augen. Danke, du großer Gott, wir dürfen dir nahe sein. Wir sind von uns aus unwürdig und du hast uns würdig gemacht. Unsere Mängel sind weggewaschen durch dein Blut, das du durch Jesus für uns vergossen hast. Und deshalb dürfen wir zu dir kommen, obwohl es eigentlich unmöglich ist. Aber du hast uns würdig gemacht. Das gibt uns Mut, aufrecht und fröhlich vor dich zu treten. Lass uns es gemeinsam singen. Mutig komme ich vor den Thron. Dass ihr alle schon da vorne sitzt. Wer ins Kinderprogramm mit möchte, komm mal schnell nach vorne. Dann sehen wir euch mal kurz. Und dann geht's los. Ah, da ist schon Konfirmandin. Willst du auch mit? Ja, genau. Schön, dass ihr alle da seid. Komm, ich bete noch für euch. Wartet noch ganz kurz. Ich bete noch für euch. Und dann dürft ihr starten. Ja, lieber Vater im Himmel. Segne jetzt einfach unsere Kinder auch, dass sie eine schöne Zeit haben, von dir viel hören, deine Liebe spüren. Und schenke ihnen eine gute Zeit jetzt. Und uns auch hier oben. Und segne der Herr Steinhilber. Amen. Und jetzt möchte ich das Mikrofon weitergeben an den Herr Steinhilber, bitteschön.
Fast wieder Auszug aus Ägypten. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung, Herr Kugler. Ich will mich geschwind ein paar Sätze vorstellen, nicht allzu viel. Ich bin ja Vertreter im Pfarramt, weil zurzeit das Pfarrhaus in Oberiflingen leer steht. Und ich bin im Kirchenbezirk mit Vertretungsdiensten beauftragt und deshalb hat mich mein Chef, der Herr Dekan Trick, jetzt hierher geschickt. Und hier mache ich das, was ich eben kann, einen Teil der Aufgaben. Und heute diesen Gottesdienst hier, das ist schön. Ich finde es immer auch spannend, was Neues kennenzulernen. Für mich sind die lieben Zeller an sich nicht neu, aber ich selber habe keinen direkten Bezug dazu. Das hört sich ein bisschen blöd an. Ich will damit sagen, da wo ich aufgewachsen bin, gab es keine Liebenzeller. Aber ich war schon auf Freizeiten, habe auch selber Liebenzeller Freizeiten schon geleitet. Ich habe mal nachgedacht, ich kenne wahrscheinlich die Hälfte des Lehrpersonals an der Hochschule in Liebenzell. Vom Studium mit Volker Geckle habe ich jahrelang Zeitung gelesen, als er noch im Bengelhaus war. Mahmut Schmid habe ich oft gefrühstückt, weil der Konventsleiter war, als ich im Bengelhaus war. Also ich fühle mich da vielen sehr verbunden, will ich damit sagen. Und ich freue mich auch, das will ich bei der Gelegenheit auch mal sagen, dass so viele Mentoren auch aus ihrem Bereich mitmachen bei der Konfirmandenarbeit. Ja, soweit mal. Also ganz wenig. Wir wohnen in Glatten. Wir, das heißt meine Frau und meine zwei Mädels, die irgendwo da hinten in dem tollen Mutter-Kind-Raum sind. Soweit, also wie schon angekündigt, puste ich eigentlich zu laut, ja. Bin nicht gewöhnt. Ich habe als Predigtext von der Allianzwoche den Abschnitt für heute ausgesucht, aus dem Hebräerbrief. Da geht es um den Glauben. Und da lese ich den Abschnitt über Abraham und noch einen Vers vorher und einen Vers aus Kapitel 13. Das meiste stammt aus Kapitel 11. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und jetzt zwei Kapitel weiter, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Glaube setzt in Bewegung. Mir fällt so ein altes Lied ein von Clemens Bittlinger. Da heißt der Refrain: Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich eher Gott mich trägt. Schritte wagen, weil beim Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Die Schritte von Abraham, die Geschichte von Abraham ist eine Geschichte des Glaubens. Er ist Vorbild und Vater des Glaubens, auch deshalb, weil er im Vertrauen Schritte ging. Es war nicht nur ein Fürwahrhalten, das auch, ein Überzeugtsein, sondern er hat auch tatsächlich sein Leben danach ausgerichtet. Er hat sein Leben entsprechend geführt und entsprechende Entscheidungen getroffen, hat sich bewegt. Das möchte ich auch betonen heute Morgen. Denn das gilt auch für uns, auch im neuen Bund, Schritte wagen im Vertrauen darauf, dass Gott führt und einen guten Weg hat. Und ich will versuchen, heute Morgen das in drei Durchgängen ein wenig zu entfalten. Also einmal will ich was zu Abraham selber sagen, wie das damals war, nach allem, was wir wissen. Ich will ein bisschen was sagen zum Glauben und als drittes ein bisschen was, habe ich genannt, wir hier und heute in Schopfloch. Mal sehen. Also ich will anfangen mit dem Abraham. Der Abraham war ein Hirte. Das heißt, er ging voran und er rief und seine Herde folgte ihm. Also Rinder, Schafe und Ziegen. Aber es folgte auch sein Personal, würden wir heute sagen. Seine Frau, sein... Ja. Es war ein leichter Versprecher, aber das gibt einen guten... Es gibt einen guten Lerneffekt, weil heute wird niemand mehr sagen, meine Frau, also ich jedenfalls nicht, meine Frau ist mein Personal, aber schon ein paar Jahre her, damals war es ein bisschen anders. Also ja, von daher so ganz falsch war es gar nicht. Aber ich meine natürlich hauptsächlich seine Knechte und Mägde, wie das bei Luther heißt, seine Angestellten, wer das heute, seine Sklaven und deren Familien. Also der Abraham war der Patriarch, er hat die Richtung vorgegeben und hat die angesagt und die anderen sind gefolgt. Das war seine Autorität und dazu gehört aber auch seine Verantwortung, so wie heute vielleicht ein Chef oder auch manchmal in der Familie, die Eltern. Sie haben alle auch auf ihn geguckt und erwartet, dass er dafür sorgt, dass es ihnen gut ging. Das war seine Verantwortung, das zu regeln, das zu organisieren. Also da war Ehrfurcht und da war eine große Erwartung. Und jetzt ist aber wichtig, wenn man, Herr Kugler hat ja die Verse gelesen aus 1. Mose 12, mit Abraham geht schon ein bisschen vorher los, nämlich mit seinem Vater. Er hat einen Vater, Terach, der hatte drei Söhne. Und und einer von den drei Söhnen war der Abraham, der Älteste. Aber es gab noch zwei andere, es waren drei Söhne, drei Brüder. Jetzt bitte ich mal um die Folie. Ich habe, das sieht man da drüben jetzt vielleicht nicht so gut, ich habe Ihnen mal so eine Landkarte kopiert aus Google, weil ich glaube, das ist schon ganz interessant und hilfreich. Als der Terach Patriarch war, Sippenchef, Clanchef, da hat die Familie in Ur gelebt. Also hier, so ganz grob, hier ist das Mittelmeer, Türkei. Da kann man Urlaub machen manchmal. Hier unten ist Ägypten und hier ist der Irak heute und der Iran hier drüben, der Persische Golf und hier Ur. Heute liegt da ungefähr Basra, glaube ich. Da haben der Terach und auch der Abraham und die ganze Sitte, die haben da gewohnt. Also Ur war eine große Stadt, ja. Als der Terach schon von Ur nach Haran umgezogen ist, da war das nicht so, wie wenn man heute von Schopfloch nach Eutin oder so umzieht, sondern eher so, wie man von Mailand nach London umzieht oder von mir aus von München nach Hamburg. Also zwei richtig große Städte. Hier unten ist so flaches Land in Ur. Haran da oben ist immer noch flach, aber da hört diese fruchtbare Ebene hier auf, die von diesen zwei Strömen, Euphrat und Tigris, und dem Rest bewässert wird hauptsächlich. Da wird es dann gebirgig. Da beginnt heute die Türkei. Irgendwo da liegt, glaube ich, Mosul auch. Und das will ich auch noch sagen, dieses ganze Ding hieß der fruchtbare Halbmond. Also vom Land Kanaan, später Israel und hier rüber. Das war der fruchtbare Halbmond. Also hier ist Wüste, aber hier gibt es fruchtbare Erde und eben auch Wasser. Und also das da war schon ein kräftiger Umzug von Ur nach Haran, und das hat der Vater vom Abraham ausgelöst. Das will ich sagen, der Abraham, der sich bewegt hat, der ein Migrant war, würden wir heute sagen, hat es selber nicht erfunden, sondern sein Papa. Gründe weiß man nicht, aber man weiß, dass der jüngste Bruder vom Abraham, der Haran, der ist gestorben. Und im 1. Mose 11, da steht es nacheinander, nicht als Begründung, aber nacheinander, der Bruder ist gestorben, und dann hat der Terach gesagt, wir ziehen nach Haran. Also vielleicht 1.500 Kilometer. Das muss ich schön nochmal nachgucken, genau. Wie gesagt, das waren zwei wichtige Städte, Ur und Haran. Und zum Migrationshintergrund will ich noch sagen, es gibt Experten, die sagen, die meisten Leute, die zum Glauben kommen, ohne dass sie es geerbt hätten von ihren Eltern oder so, die meisten, die zum Glauben kommen, die kommen in der Fremde zum Glauben. Zum Beispiel in großen Städten. Und man kann das auch in der Apostelgeschichte nachweisen, die meisten, die da zum Glauben kommen, die waren da nicht zu Hause. Das war nicht ihre gewohnte Umgebung. Die waren entwurzelt und haben in der Fremde Heimat gefunden im Glauben. Aber diese Migration, die spielt jedenfalls eine Rolle oder ist jedenfalls dabei. Der Abraham hat hier in Haran, hat er gehört, wie Gott zu ihm gesagt hat, geh. Und er ist gegangen. Und er hat damit nicht nur selber Risiko auf sich genommen, ist nochmal zum zweiten Mal in seinem Leben in Richtung Neuland marschiert, sondern er hat natürlich auch alles andere riskiert, was er so hatte. Seinen Reichtum, seine Macht, sein Leben und auch das Leben der Menschen, für die er verantwortlich war und die natürlich auch seinen Reichtum mit ausgemacht haben. Denn deren Überleben hing ab von den Viechern. Und diese Tiere, die brauchten Wasser und Gras. Und im ganzen Nahen Osten und Mittleren Osten ist es so, abgesehen vielleicht von diesen großen Flüssen, ansonsten fließt das Wasser meistens nur zeitweise im Jahr. Und man muss wissen, wo sind die Wadis und wo sind die Quellen. Man muss wissen, wann da Wasser fließt. Und beim Gras ist es genauso. Da wächst zwar Gras, aber nicht wie bei uns das ganze Jahr über mehr oder weniger gut und stark, sondern das wächst halt nur eine kurze Zeit im Jahr. Und auch da ist das Wichtigste, was ein Hirte haben muss, ist die Kenntnis, wo wächst das Gras und wann wächst das Gras und wo gibt es das Wasser und wann gibt es das Wasser und wo kann ich mit meiner Herde hinziehen, wenn ich die Weide hier abgegrast habe, buchstäblich. Oder wenn dieser kleine Tümpel hier leergesoffen wurde von meinen Viechern, wo gehe ich dann hin? Das war überlebenswichtig. Und wenn der Abraham jetzt beschlossen hat, von Haran irgendwo hinzuziehen, er wusste ja nicht, dass es hier hinging, aber selbst dann, da war er noch nie, dann hieß das, er musste gucken, wie er dort für Nachschub sorgte. Das war das große Risiko. Also das war lebensbedrohlich, und zwar wurde das in kurzer Zeit lebensbedrohlich. Wenn die Tiere alle sterben, kann man vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate überleben, aber dann wird es hart. Er hat als Nomade gelebt, das heißt, er war es gewöhnt, in Zelten zu wohnen und alle paar Tage, Wochen umzuziehen. Das war nicht der Unterschied. Der Unterschied war, in eine Gegend zu ziehen, die er nicht kannte. Und er konnte auch nicht mit Unterstützung rechnen, wenn es irgendwie mal ein Problem gab, wenn es Feinde gab, dann konnte er nicht damit rechnen, dass die weitere Verwandtschaft oder die Bekannten sich solidarisierten, weil die waren ja nicht mehr da. Das war Das, was Gott von ihm verlangt hat, als er losging, darauf hat er sich eingelassen. In diesem Sinn hat er Gott vertraut. Das war zunächst mal im Wortsinne das Vertrauen des Abrahams, der offensichtliche Schritt. Und nochmal, wie gesagt, sein Vater hat es auch schon getan, aber ohne Gottes Ruf, jedenfalls wird keiner berichtet. Und das bringt mich noch zum anderen. Er hat diesen Ruf gehört von Jahwe, dem lebendigen Gott. Und wir wissen heute, damals gab es noch viele andere Götter, zum Beispiel gerade diese zwei Städte Ur, wo er wahrscheinlich geboren wurde, und auch Haran, das waren zwei Zentren für den Mondgott, der damals angebetet wurde. Durch den ganzen Nahen Osten haben die immer einen Mondgott verehrt, das war irgendwie naheliegend, auch über die Jahrtausende. Und wie gesagt, da waren die Zentren. Da hatte Abraham gewohnt, und das macht schon auch deutlich, er hat sich da abgegrenzt. Er hat sich auch auf eine Art abgekapselt. Er hat da die Sitte der Väter verlassen. Er hat was Neues angefangen. Auch das war natürlich ein Risiko. Die spannende Frage jedenfalls für mich, warum hat er das gemacht? Warum ging schon sein Vater Terach? Ist natürlich spekulativ, aber es ist interessant, dass in der Geschichte, in dem Bericht auch gesagt wird, der Bruder, der hieß auch Haran wie der Ort, der ist gestorben. Und dieser Mondgott, der wie gesagt in Ur verehrt wurde, als der Terach aufbrach, sein Vater, der war unter anderem für Fruchtbarkeit zuständig. Und dafür irgendwie auch die Risiken abzuwägen und in die Zukunft zu schauen. Vielleicht war der Terach auch enttäuscht, hat sich gesagt, irgendwas klappt da anscheinend nicht. Der Mondgott, der bringt es anscheinend nicht, weiß ich nicht. Vielleicht war auch der Abraham enttäuscht, weil der Mondgott für Fruchtbarkeit zuständig war, und das war ja sein großes Kreuz, das er tragen musste. Er hatte zwar viele Tiere, aber keine Kinder. Also war unfruchtbar. Passt auch nicht zusammen. Hat er der Mondgott nicht geliefert? Man weiß es nicht, aber was ich sagen will, abschließend, im Kern hat Gott ihn gerufen, aber dieser Ruf, der war in einem Zusammenhang. Der kam auf eine Art aus dem Nichts. Aber das, was er ausgelöst hat, hat schon auch Bezug zu seinem restlichen Leben. Das ist das Spannende, dieses Ineinander. Vielen Dank, das war's zur Folie. Das wollte ich mal sagen. Also der Abraham mit seinem Risiko, mit seinem Abschied und das andere. Natürlich hat ihm Gott auch vieles versprochen. Er hat ihn auch gelockt, hat Verheißungen gemacht, Segen, Land, Kinder, eigentlich alles, was ein Mensch braucht. Alles, was Abraham wollen konnte. Er hatte schon Segen in Form dieser vielen Tiere und allem, was die mit sich gebracht haben. Aber wie gesagt, das konnte sich schnell ändern. Der Segen musste erhalten werden. Jeder neue Tag war die Herausforderung, dass der auch bestehen blieb. Land hatte er keins, war Fremder, und Kinder, wie gesagt, auch nicht. Und ich habe in der Vorbereitung, ist mir nochmal aufgegangen, wenn man den Anfang des ersten Buches Mose liest, dann sind eigentlich Segen, Land und Kinder auch das, was das Menschsein ausmacht. Gott schuf den Menschen und hat gesagt, du oder ihr sollt die Erde bebauen und bewahren. Und Erde und Land ist sowieso dasselbe Wort im Hebräischen. Kann man nur schwer unterscheiden. Er hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das sind die Kinder. Ist der Auftrag Gottes und auch die Verheißung. Man könnte also ein bisschen verkürzt sagen, was Gott dem Abraham verspricht, ist einfach nur, ich mache dich wieder zu einem Menschen. So wie es gedacht war am Anfang. Aber natürlich ist es nicht einfach. Aber Abraham geht, ist das Besondere. Er geht ins Risiko. Ich wollte noch sagen, die Sache mit der Migration hat sich eigentlich nicht geändert seit damals. Menschen bewegen sich wegen Notfall oder Unglück, so wie der Haran gestorben ist, der Bruder von Abraham, weil sie einen neuen Arbeitsplatz suchen oder Lebensqualität steigern wollen oder auch den Lebensunterhalt sichern. Heirat ist ein großes Thema, klar, und Hungersnot. Wie der Abraham übrigens auch, ein paar Verse nachdem Gott ihn gerufen hat, wird berichtet, also er kam nach Kanaan und dann gab es eine Hungersnot. Und dann ist er nach Ägypten geflohen, wie später dann auch die Söhne von Jakob und der Jakob und so weiter. Also das war auch nicht beendet, die Sache mit dem Umherziehen und dem Heimatlossein, nachdem er Gott vertraut hat, nachdem er losgezogen ist. Menschen werden oft bewegt, vertrieben oder auch getrieben. Ich finde, die wichtige Frage heißt, was ist das, was da ruft oder was da zieht oder was da treibt? Was setzt in Bewegung? Und wie war das beim Abraham? Dieses Geh, das Gott gesprochen hat, war das eine Aufforderung? War es eine Verheißung? War es eine Verlockung? War es ein Befehl? Der Hebräerbrief sagt, Abraham wurde gehorsam. Und gehorsam, das will ich jetzt nicht groß ausführen, nur in einem Satz, bedeutet zunächst und vor allem, er hörte genau hin. Das heißt gehorchen, auch im Deutschen. Gehorchen heißt gut hinhören erstmal. Sich konzentrieren. Das führt mich zum Zweiten, was ich zum Glauben sagen will. Glaube heißt zu hören, auf Gott hören. Unter den tausend Stimmen und noch mehr im Durcheinander und Gewusel die Stimme Gottes zu fokussieren und sie zu hören und ihr zu folgen. So wie Schafe dem Hirten folgen, so wie der Abraham selber zu einem Schaf wurde, weil er gefolgt ist und dabei trotzdem ein Hirte blieb mit Verantwortung. Abraham ging ins Risiko, er wettete ausschließlich auf Gott. So kann man es auch sagen mit dieser Finanzsprache. Ich habe überlegt, wir Heutigen, wir sind keine Nomaden, jedenfalls soweit ich weiß, ist keiner hier ein Nomade. Keiner wohnt im Wohnwagen, schon gar nicht im Zelt. Die meisten haben Grund und Boden und Häuser, jedenfalls eine bequeme Wohnung. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl erlebt, dass trotzdem die Angst groß sein kann, auch das zu verlieren. Und das andere, ein großer Umzug wartet auf jeden Fall für alle von uns. Für die, die vielleicht hier in Schopfloch geboren sind und immer hier gewohnt haben. Auch für die, die nur ein paar Meter oder Kilometer umgezogen sind. Dieses, wir haben hier keine bleibende Stadt. Es gilt auf eine Art für uns alle, weil der Umzug geht auf den Friedhof. Der wartet. Anschneidend. Großer Umzug. Es wird das nicht vergessen. Paulus schreibt, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, wie ein Läufer, um den Siegespreis zu gewinnen, nämlich die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Worauf wetten wir? Wo hinein investieren wir, was wir haben? Und worüber wir verfügen, auch an Lebenskraft und Lebenszeit, an Hoffnungen und Erwartungen, an Beziehungen und Interessen. Wem vertrauen wir das an? Wen halten wir für fähig, das zu sichern? Da gibt es einen Wettbewerb. Darum wird gekämpft mit allen Tricks und Gefahren. Und so heißt Glauben auch immer Widerstand haben, weil es den großen Widersacher gibt. Den großen Lügner und Blender und Gegner. Sie werden alle Direktor Pfarrer Detlef Krause kennen, vermute ich mal, jedenfalls die meisten. Noch Direktor der Liebenzeller Mission, wenn ich es recht weiß. Der hat im Dezember geschrieben, das habe ich gekriegt, in einem Brief, unter anderem so rückblickend auf 14 Jahre im Amt. 2003 hatte sich vor mir die neue Aufgabe als Direktor mit ihrer ganzen Komplexität wie ein Riese aufgebaut. Dazu kam die sehr angespannte finanzielle Situation. Da schrieb mir eine Missionsfreundin als Ermutigung, wenn du einen Riesen auf dich zukommen siehst, dann prüfe den Stand der Sonne, ob es sich nicht um den Schatten eines Zwerges handelt. Und legte gleichzeitig einen Scheck mit einem höheren Geldbetrag bei. 14 Jahre im Amt liegen hinter mir, immer wieder haben sich Riesen vor mir aufgebaut. Die Lektion, die ich gelernt habe, so schreibt Krause, man entdeckt erst, mit wem oder was man es zu tun hat, wenn man Schritte auf den Riesen zugeht. Erst dann, wenn man sich im Namen Gottes mit Goliath anlegt, erfährt man, dass er nicht unbesiegbar ist. In dem Moment, wo wir in Gottes Auftrag den Fuß aufs Wasser setzen, merken wir, dass Wasser anscheinend doch Balken hat. Der letzte Satz führt ein bisschen weg, finde ich, weil Wasser hat eben keine Balken, sondern Gott trägt. Das will er ja selber sagen. Das heißt Vertrauen, es wagen, einen Schritt zu wagen und dann noch einen, aber immer nur einen auf einmal. Das meint es, wenn da steht, ganz einfach, und Abraham glaubte dem Herrn. Er hat sich an dem festgemacht, was Gott ihm versprochen hat. Und diese feste Zuversicht, die verbindet ihn mit Gott. Und so ging er den Weg Gottes. Und so erkannte er unterwegs, mit wem er es zu tun hatte, und hat auch gelernt unterwegs. Das ist ja auch wahr beim Abraham. Ein Kollege schreibt: Hier in dieser Welt finden wir Christen keine endgültige Heimat. Hier bleiben wir das wandernde Gottesvolk. Wir aber neigen immer wieder dazu, die Zeit anzuhalten, uns in der Welt einzurichten und zu sagen, hier will ich für immer bleiben. Und wenn wir etwas für etwas gefragt werden, das mach ich nimmer. Soweit der Kollege. Da steht auch im ersten Buch Mose, Abraham war 75 Jahre alt, als Gott ihn rief. Vielleicht kennen Sie den Gedanken, ich bin zu alt, das sollen die Jungen machen. Oder wir sind als Gemeinschaft oder gar als Kirche zu alt, zu etabliert, zu was auch immer. Abraham war nicht zu alt. Und diese Welt wird vorläufig bleiben. Auch unser Leben als Christen wird immer wandeln und wandern bedeuten. Die Ruhe, die wird es in der neuen Welt geben. Dort wird es auch die feste Stadt geben. Hier gibt es die Zelte, wenigstens im übertragenen Sinn. Warum ertappen wir uns immer wieder dabei zu denken, das und das und das soll sich nicht mehr ändern? Als Pfarrer einer großen Kirche weiß ich, je mehr Struktur, je mehr Gebäude, je mehr Personal, umso schwerfälliger und träger. Es kommt automatisch. Aber die Vorgabe heißt, beweglich sein. Zu gehen. Und das bringt mich zum dritten, wir hier und heute in Schopfloch. Noch einmal zur Kirche, der Kollege, den ich gerade eben schon zitiert habe, schreibt, auch die Kirche, die eigentlich zum wandernden Gottesvolk bestimmt ist, hat sich immer und immer wieder in ihren Strukturen eingerichtet, ist stehen geblieben, ließ sich nicht mehr bewegen. Und viele Menschen vermuten deswegen hinter ihren Mauern nichts mehr von der unsichtbaren Kraft, die viele Unzählige angezogen hat und Gott sei Dank bis heute Menschen anzieht, verändert, in Bewegung bringt. Unsere evangelischen Landeskirchen, die sind durch ihre Größe und ihre geschichtsträchtige Vergangenheit wie große Tanker im Meer, die lange brauchen, um ihren Kurs zu ändern, hinein in eine neue Zukunft. So viel zu den Kirchen. Wie ist es bei Ihnen in der Liebenzeller Gemeinschaft? Wie sieht es da aus mit der Beweglichkeit, mit den Zielen, mit den Schritten? Es ist ja so, die Erstarrung auf der einen Seite hat als ein anderes Gegenüber auf der anderen den Betrieb. Betrieb heißt, wenn die wahre Beweglichkeit fehlt, dann geht die Energie woanders rein. Dann drehen wir uns im Kreis wie im Hamsterrad, wie der Hamster im Hamsterrad läuft. Dann ist viel los, wir sind beschäftigt und abends platt und K.O., haben keine Zeit, aber vorwärts gekommen ist der Hamster nie abends. Bleibt immer auf der Stelle, da ändert sich eigentlich nichts. Paulus schreibt, wir sollen laufen im Wettkampf, also ans Ziel kommen. Das ist gemeint, in einem Rennen. Wir sollen hingehen zu den Menschen, so hat es Jesus aufgetragen. Und so hat Gott es in Jesus auch gemacht. So tut er es heute in seinem Geist. Er geht hin zu den Menschen. Und wenn wir nicht mitgehen, dann geht er alleine. Das ist die Aufgabe. Das ist der Weg. Das ist der Weg der Verheißung. Ich finde es sehr inspirierend, das will ich nur kurz andeuten, die Christusgeschwister in England, die entdecken das seit einigen Jahrzehnten ganz neu unter dem Stichwort Fresh Expressions of Church. Neue Ausdrucksformen von Kirche, von Gemeinde. Sie verlassen das Bequeme, das, was schon immer so war, auch die alten Gedanken, die gewohnten Gedanken. Und sie gehen hin zu den Menschen. Und so machen sie Erfahrungen mit Gott auf diesem Weg. Sie sagen das ganz deutlich, nicht alles ist leicht, nicht alles gelingt. Es kostet viel, aber sie erleben den Segen. Sie erleben das neue Leben. Sie erleben die geistliche Fruchtbarkeit, dass Menschen Christus finden, über alle Grenzen hinweg. Sie folgen Gott, der schon unterwegs ist, so sagen sie es. Also wohin gehen wir als Kirchen, als Kirche und Gemeinschaft hier in Schopfloch? Viele sagen über unsere Kirche, sie bewegt sich gar nicht oder viel zu wenig. Manche sagen über den Liebenzeller Gemeinschaftsverband, er bewegt sich hin zu einer Freikirche. Ich kann das nicht richtig beurteilen, ich muss das auch gar nicht, schon gar nicht hier für Schopfloch. Aber ich will es schon mal ansprechen und ich will auch sagen, beides zu bleiben oder sich zu bewegen in diesem Sinn in Richtung Freikirche ist weder falsch noch richtig, beharren und bewegen. Beides kann Gott gewollt sein oder grundfalsch. Wie bei einem Schaf, nur wenn dass das Schaf nur läuft, ist nicht unbedingt richtig. Es muss dem Hirten folgen, das ist das Ziel. Ich will auch sagen, das habe ich über Jahrzehnte jetzt gelernt, kann ich selber auch, man kann theologisch alles begründen und man kann auch alles fromm begründen. Das wissen Sie ja auch. Die Worte allein, die täuschen leicht. Gerade wenn es theologisch werden soll oder fromm sein soll, da helfen die Schlagworte nicht weiter. Es hilft allein das Prüfen, wem folgen wir? Und welchen Gedanken folgen wir? Und welchen Bildern folgen wir? Was ist so die Idee, die uns treibt? Kann auch sein, da gibt es diese Idee, aber wir kennen sie gar nicht, obwohl sie uns antreibt. Hat es alles schon gegeben. Deshalb die Frage, an was halten wir fest? An was kleben wir? An was sind wir gebunden und gefesselt? Und auf welche Stimmen hören wir? Welchen Verlockungen und Verheißungen folgen sie? Abraham ging, wie Gott es gesagt hatte. Und er machte gute Erfahrungen damit. Und er wurde zum Segen für viele. Auch für uns hier. Geht ja bis heute, diese Segenskette. Ich lade ein zum Gebet mit Worten der Evangelischen Allianz für den heutigen Sonntag. Ich weiß gar nicht, Sie bleiben sitzen zum Gebet. Gut. Danke, Vater im Himmel, dass du Abraham angesprochen hast, dass er dir glaubte, dass er sein Leben auf dich baute und wir heute durch ihn gesegnet sind. Danke, Jesus, dass du dich bewegt hast. Danke für dein Menschwerden, dein Sterben am Kreuz und dein Auferstehen. Für deinen Sieg über Sünde, Tod und Teufel, für das Evangelium deiner Herrschaft und unserer Errettung. Danke, dass du uns den Gott der Herrlichkeit, den Gott Abrahams, zum Vater im Himmel gemacht hast, dass wir als seine Kinder und sein Volk zu ihm gehören dürfen. Danke, dass du da bist in unserem Leben und der Gemeinde durch deinen Geist, für seine Gaben und die Frucht, die er in uns bewirkt. Danke für deine Liebe zu uns, mit der du uns bis an dein Ziel bringst. Wir können es nicht fassen, aber wir leben von ihr. Danke, Vater, dass dein Reich kommt und wir uns auf die Vollendung deines Heils freuen dürfen. Wir bekennen oft groß von dir und über dich zu reden, aber in der Tiefe unseres Herzens auf unsere Frömmigkeit zu bauen, auf unsere Gemeindeaktivitäten und auf die Richtigkeit unserer Theologie. Wir bekennen, dass wir mit der Konzentration auf unser eigenes Wohlergehen dich gering schätzen und missachten und auch dein Heil. Wir bitten, Vater im Himmel, dass dein Name geheiligt wird, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, auch in unserem Leben und auch durch unser Leben. Vater, lass uns erkennen, wie groß deine Liebe zu uns ist und wie viel Leben du für uns hast. Jesus, lass uns erkennen und bekennen, wie wir an eigenen Sicherheiten festhalten. Lass uns umkehren und dir von Herzen nachfolgen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Worte und Anregungen. Wir singen noch ein Lied miteinander. Während dem Lied machen wir so, wie wir es üblicherweise machen, dass wir unser Opfer einsammeln. Deswegen, wer das gern geben möchte, Spende für die Arbeit hier im Bezirk, Liebenzeller Arbeit. Wir leben ja nicht von Kirchensteuern, sondern ganz von freiwilligen Spenden. Dient auch der Jugendarbeit, die hier umfangreich im Haus stattfindet. Aber wir sagen immer dazu, Gäste sind Gäste, die müssen nicht zahlen. Wer will, darf es auch vorbeigehen lassen und muss kein schlechtes Gewissen haben. Jesus, leite mich, bitteschön. Jetzt noch herzlich bedanke bei allen, die sich beteiligt haben. Euch, Band, genau, dass ihr da wart. Herr Steinhüber, herzlichen Dank für die Predigt. Jedem, der da war und der jetzt auch Essen vorbereitet und so weiter, Technik. Danke für alles Mitwirken. Ich habe ein bisschen drunter gemerkt, dass mal dahinter ein bisschen Kühlwoche ist, aber das liegt daran, dass die Leute im Foyer sitzen und da ist nicht so arg geheizt. Ich bitte um Entschuldigung, falls jemand gefröstelt hat. Der Herr Steinhüber wird uns jetzt noch das Segen mitgeben. Und dann sage ich noch kurz was zum Essen. Bitte schön.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.